Ja, danke, dass Sie heute Morgen gekommen sind. Das ist für mich ein Geschenk, dass Sie heute diesen Gottesdienst besuchen. Ist nicht selbstverständlich, dass wir uns heute Morgen hier treffen können, einfach so, in aller Freiheit, dass wir gesund und munter sind. Vielen Dank, Klaus, auch für die liebevolle, freundliche Begrüßung heute Morgen. Das war schön, vielen Dank. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche. Und vielleicht hat sich manche Frage Ihnen gestellt, hat Sie die Botschaft vom letzten Sonntag auch begleitet? Haben Sie sich selbst Fragen gestellt, wie ist denn das in meinem Leben? Vielleicht haben Sie das Gespräch auch gesucht mit anderen Menschen zusammen, mit Freunden, mal die Maske runtergenommen, auf die Seite gelegt und mal ganz ehrlich so in den Spiegel geschaut. Letzten Sonntag bin ich eingestiegen mit der Frage, mögen Sie Actionfilme, Horrorfilme? Kein einziger Finger ging hoch. Heute frage ich mal, mögen Sie Liebesfilme? Heuch. Super. Vielen Dank. Ja, da habe ich auch eine Schwäche dafür. Eine der Filme ist When a Man Loves a Woman. Wer kennt den Film? When a Man Loves a Woman mit Meg Ryan. Also wenn Sie sich heute noch was Gutes tun möchten, dann fahren Sie in die Videothek oder vielleicht hat jemand einen Film zu Hause? Nicht. Sonst könnten Sie den da ausborgen. Also wenn Sie sich noch was Gutes tun wollen, vielleicht heute Abend oder wann auch immer, schauen Sie sich diesen Film nochmal an und behalten Sie die Predigt von heute im Gedächtnis. Da wird Ihnen manche Parallele, jetzt fällt mir das Deutsch, hochkommen, vorkommen, aufgehen, danke. Da werden Sie so manche Parallele entdecken. Ich glaube, das passt auch, entdecken doch. Beeindruckender Film von einer Frau, die Alkoholikerin ist, ihr Mann Pilot, er ist oft weg und wenn er dann nach Hause kommt, wie sie sich wieder finden und all die Mühen und Schwierigkeiten, zwei Kinder, ich glaube Patchwork Family sogar, und dann geht sie in eine Therapie, er versteht die Welt nicht mehr, was ist mit meiner Frau los, sie kommt wieder nach Hause, er versteht sie nicht mehr. Und wie sich das dann so alles fügt, ich finde das großartig. Dieser Film kann man sehr, sehr viel lernen fürs eigene Leben. Zeigt auch die Problematik, die Problematik bei Alkoholikern zu Hause, wo von außen gar nichts wahrgenommen wird. So viel mal zum Film. Aber ich bin ja nicht gekommen, um einen Film zu erzählen. Ich habe versprochen, heute den zweiten Teil dieser Predigt zu halten zum Thema Jephtha, ein Leben mit unverarbeiteten Wunden. Und ich versprach, Wege aufzuzeigen, damit wir an und mit unseren seelischen Verletzungen, die wir ja alle mehr oder weniger haben, nicht wie Jephtha zerbrechen. Ich möchte Schritte aufzeigen zur Heilung, wie sie aussehen können. Das möchte ich dann in der zweiten Hälfte der Predigt tun, anhand einer biblischen Person Wege aufzeigen zur inneren Heilung. Schauen wir zunächst einmal in das Leben Jephthas nochmal hinein mit der Frage, was führte zu seiner Verletzung, wie und von wem wurde ihm die Wunde zugefügt. Wir lesen da in Richter 11 und 12, dass er verletzt wurde durch seine Brüder. In der eigenen Familie hat dieser Jephtha schärfste Ablehnung und Zurückweisung erlebt. Er wollte seinen rechtmäßigen Platz in der Familie einnehmen, doch die Brüder ließen das nicht zu, sie stießen ihn zurück, sie verwehrten ihm diesen Platz und gingen sogar so weit, dass sie ihn einfach fortjagten und enterbten, weil er der Sohn einer Prostituierten war. Und diese harte Zurückweisung, die er da in seinen jungen Jahren erlebt hat, die blieb nicht ohne Folgen. Aus dieser Zurückweisung, aus dieser Wunde, die er sich dazugezogen hat oder ihm zugefügt wurde, da entwickelte sich, wie wir gesehen haben, ein sehr leidvolles und zerstörerisches Leben. Es begann ein grausamer Weg, wie wir in Richter 11 und 12 nachlesen können. Entzweiung in dieser Geschichte, in seinem Leben, Entzweiung, wo man hinschaut, bis hin zu 42.000 Morden. Selbst seine einzigste Tochter und gleichzeitig sein einziges Kind lässt Jephtha umbringen bzw. opfern, weil er aus dieser Verwundung heraus ein Gelübde ablegte, das er nie und nimmer halten konnte. Aber das zeigt auch, wie schlimm es gehen kann, wie schlimm es werden kann, wenn seelische Verwundungen, wie immer sie auch heißen mögen, nicht aufgearbeitet werden. Wenn diese Wunden sich selbst überlassen werden und sie so vor sich hin wuchern, dann treiben sie ja Unwesen. Und ich wage die Behauptung heute Morgen bei jedem Menschen. Auch bei Christen. Drei Wege, die Verwundete einschlagen. Ein verwundeter Mensch geht im Normalfall einen der folgenden drei Wege. Der erste Weg, er verwundet andere. Jephtha ist diesen Weg gegangen. Ein solcher Mensch gibt seine eigene Wunde an andere weiter. In seinem Schmerz, der ihm durch grobe Zurückweisung seiner Brüder zugefügt wurde, da schlug er einfach um sich. Er lebte diesen Schmerz aus, ohne letztlich zu wissen, was er anrichtete. Seine Verwundung blendete ihn, raubte ihm die halbwegs objektive Wahrnehmung seines Handelns. Und manche Menschen tun das ihr Leben lang. Aus eigener Verletzung heraus verletzen sie Menschen in ihrem Umfeld. Ihre Mitarbeiter, Freunde, Bekannte, Nachbarn und besonders ihre eigene Familie. Sie lassen niemanden wirklich an sich ran. Sie haben so einen Panzer um sich. Und dahinter sieht niemand. Und die große Mehrheit verwundeter Menschen wird selber zu verwundern. Sie werden es, ohne dies bewusst zu wollen. Eben wie gesagt, ihre Seele reagiert von selbst auf diese Weise und gibt diese Wunde weiter. Und durch diese eigene Verletzung entwickelt sich dann manchmal ein sehr verletzender Lebensstil. Eine solche Person wundert sich vielleicht manchmal, weshalb habe ich immer so viele Konflikte? Oder warum wird es so schnell zum Konflikt? Weshalb ziehen sich Menschen von mir zurück? Weshalb habe ich keine tieferen Freundschaften, wo ich wirklich ehrlich sein kann? Aber meistens sucht diese Person da nicht die Gründe bei sich selbst für das, was sie da erlebt, sondern immer so bei anderen Personen. Und dabei multipliziert diese Person seine eigene oder ihre eigene Wunde munter weiter. Er hebt Vorwürfe, eine sachliche Diskussion ist oftmals gar nicht möglich. Diese Person übt oft harte, unbarmherzige Kritik und weist andere wieder so zurück, weil die Person selber zurückgewiesen worden ist, siehe Jephtha. Ein zweiter Weg, den Verwundete gehen. Der Verwundete nimmt sich völlig zurück, damit er selbst erneut und andere nicht verwundet werden. Das ist die zweite Möglichkeit, mit den eigenen Wunden umzugehen. Und diese betroffene Person setzt wirklich alles daran, das Risiko einer erneuten Zurückweisung bzw. eine erneute Verletzung zu vermeiden. Diese Person lebt nach Möglichkeit unter allen Umständen Harmonie und sagt zu sich selbst, ich möchte diesen Schmerz der Ablehnung oder was es auch immer war, diese Verletzung. Ich möchte das, was ich damals erlebt habe, nicht noch einmal erfahren. Und ich möchte auch anderen unter keinen Umständen Schmerzen zufügen und deshalb nehme ich mich doch lieber zurück. Das ist ein möglicher Grund, warum zum Teil einige dieser Menschen eine ganz außergewöhnliche Liebe und Hilfsbereitschaft leben. Solche Menschen schlagen nie eine Bitte aus. Sie widersprechen anderen kaum. Sie haben so gut wie nie ernsthafte Meinungsverschiedenheiten mit anderen Menschen. Hauptsache, in Klammer, die oberflächliche Harmonie bleibt bestehen. Das sieht nach außen sehr christlich aus. Aber der tiefer liegende, eigentliche Grund dafür ist, dass ihre Wunde zum Beispiel den verloren gegangenen Selbstwert mit einem ausgesprochenen, friedliebenden Beziehungsverhalten aufgewiegt wird oder aufgewogen wird. Sie lassen niemanden an ihre Wunde ran, sondern achten ständig fein säuberlich darauf, selber nicht in irgendwelche Beziehungsschwierigkeiten zu geraten und auch anderen keine solchen zu bereiten. Ich habe Menschen in der Seelsorge gehabt, die haben im Geheimen gelitten wie ein Hund. Lieber im Geheimen leiden und weinen, als was ansprechen, beziehungsweise erneut zurückgewiesen zu werden. Diese Menschen verbiegen sich eher, sie beißen sich eher die Zunge ab, als sie mal hingehen und das Problem mit den entsprechenden Personen ansprechen. Manche von ihnen ziehen sich einfach zurück, wenn sie sich in Frage gestellt fühlen. Sie blasen nicht zum Gegenangriff, sondern sie blasen zum innerlichen Rückzug. Sie ziehen sich dann aus der entsprechenden Beziehung oder dem damit verbundenen Umfeld zurück. Und manche Ehen verlaufen genauso. Es kommt zwar nie zum großen Knall, und doch verlieren sich zwei Menschen, weil sich einer von ihnen mehr und mehr abkapselt. Und dabei stirbt in dem einen Menschen was ab. Aber ein solcher Mensch kämpft ebenfalls, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise und mit anderen Mitteln als einer, der so um sich schlägt und andere verwundet. Er kämpft nicht laut, sondern leise. Er kämpft den Kampf des verwundeten Verhinderns. Aber so erfährt dieser Mensch ja auch nicht eine Heilung seiner eigenen Wunde. Er ist letztlich auch nicht authentisch. Der einzige Vorteil, den dieser Mensch gegenüber dem anderen hat, der um sich schlägt, ist, dass sein Verhalten, so dieses Zurückziehen, das sieht ja nach außen hin demütig und christlich aus. Aber letztlich ist das nicht demütig oder christlich, sondern es gleicht eher der Vorspielung falscher Tatsachen. Und die Gefahr bei diesen Menschen ist, dass diese Person irgendwann in Resignation oder Bitterkeit abrutscht. Da besteht Christsein aus Pflicht, aber nicht aus Leidenschaft. Und ich sage Ihnen heute Morgen das ganz ehrlich, dieser Person gleiche ich. Ich bin eher ein Mensch, der sich zurückzieht bei Konflikten, der den Mund hält und dann versuche, auf irgendeinem anderen Weg zu meinem Recht zu kommen oder zu meinem Ziel zu kommen. Ich musste das lernen in unserer Ehe, den Mund aufzumachen. Das anzusprechen, was ich nicht verstehe, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich habe versucht, mein Ziel auf einem anderen Weg zu finden oder ans Ziel zu kommen. Und das hat auch unsere Ehe belastet. Und ich habe lange gebraucht, bis ich meine eigene Wunde anschauen konnte und auch den Weg dann gehen konnte, um mich darin zu üben, den Mund aufzumachen. In einer vernünftigen Art und Weise und nicht mich zurückzuziehen. Und dann gibt es noch einen dritten Weg mit dem Umgang mit unseren Wunden. Es ist der Weg, den reife Menschen gehen. Ich sage bewusst, es ist der Weg, den reife Menschen gehen. Ihre Wunden erfahren Gottes heilende Berührung. Und das kann unter Umständen ein langer Weg sein, um Heilung zu erfahren. Das ist nicht immer so. Und dann ist es gut. Das ist oft ein Übungsfeld, ein Training, wo es manchmal nur kleine Fortschritte gibt. Aber es gibt sie. Und es gibt dann wieder einen Rückschlag, aber man bleibt nicht liegen und es geht weiter. Es ist eben der Weg, den reife Menschen gehen. Es ist der Weg, dass der Verwundete selbst zum Heiler wird, weil er selbst Verwundung erlebte. Er aber nicht bei seiner Verwundung stehen blieb, sondern dass seine Verwundung anschaut und Hilfe in Anspruch genommen hat. Und dabei lebte ein geistliches Grundgesetz, das lautet, nur wer selbst entsprechende Hilfe annimmt, kann anderen helfen. Das ist ein geistliches Grundgesetz. Nur wer selbst entsprechende Hilfe annimmt, kann anderen helfen. Wer selber nicht in Seelsorge ist, in echter Seelsorge, der sollte die Finger von der Seelsorge bleiben lassen. Sage ich frisch und frei weg. Wer nicht selber in Seelsorge ist, den Mut hat, die Masken abzulegen, der sollte die Finger von der Seelsorge bleiben lassen. Das ist falsch am Platz. Das ist der dritte Punkt, der verwundete Heiler. Worin liegt nun der Unterschied zu den anderen zwei Wegen? Der Unterschied liegt darin, dieser Mensch hat sich seinen eigenen Wunden gestellt. Er hat sie nicht verdrängt oder andere dafür verantwortlich gemacht oder sich sonst irgendwie herausgeredet, sondern er ist das offensiv angegangen. Er hat Jesus, den Heiland, eingeladen, diese Wunden zu berühren. Und in diesem Heilungsprozess, der damit beginnt, befähigt und beauftragt Gott ihn, anderen Menschen etwas weiterzugeben, das er nur dadurch geben kann, weil er selbst den Schmerz dieser Wunden kennt. Dass er anderen etwas Gutes tut, Heilsames, Ermutigendes mitgeben kann, geschieht nicht trotz seiner Wunde. Es ist vielmehr nur deshalb möglich, weil er eine geheilte Wunde hat. Und das ist ein großer Unterschied. Also ein verwundeter Heiler wird von Gott also gerade aufgrund seiner Wunden dazu gebraucht, andere Menschen aufzubauen und ihnen Gutes weiterzugeben. Und im Folgenden möchte ich Ihnen eine Person vorstellen, die auch verwundet war, aber Heilung erlebte. Vielleicht überrascht Sie das jetzt, wenn ich den Namen nenne. Es ist Paulus, der große Apostel Paulus. Wie hat dieser Mann Heilung erlebt? Wie sehen die Schritte aus? Wir sehen das in seinem Leben. Wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dann stellen wir fest, auch Paulus hatte eine verletzte Seele. Er beschreibt, wie ihn Gott gerade durch leidvolle Zurückweisung dazu befähigt, andere Menschen aufzubauen und zu ermutigen. Im 2. Korintherbrief zum Beispiel schreibt er, auch wenn ich viel Bedrängnis durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Paulus erlebt, wie Menschen ihn zurückweisen, wie sie ihn ablehnen, anschwärzen, verfolgen bis hin zum Steinigen. Und da sind nicht nur Menschen dabei, die nicht an Gott glauben, die so mit ihm umgehen, sondern das sind seine Volksgenossen, das sind fromme Juden und sogar Mitchristen, die ihm das Leben, ich sag's mal so, zur Hölle machen. Paulus erlebt von sehr vielen Seiten harte Kritik, Angriffe, Ablehnung. Lesen Sie mal einen Korintherbrief, was die ihm alles in die Schuhe schieben. Also, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und all das, was er da erlebt, das bringt ihn an das Ende seiner Kraft. So schreibt er im gleichen Brief, ihr sollt wissen, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Situation war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Ja, ich war ganz sicher, dass das Todesurteil über mich gesprochen war. Paulus macht keinen Hehl daraus, und das schreibt er im Timotheus. Da schreibt er, setzt mir zu, wie andere mit mir umgehen. Sie tun mir weh. Sie machen mir viel Druck. Sie verwunden mich. Ich kann das nicht einfach locker wegstecken. All das führte dazu, dass sogar ein Paulus Todessehnsucht kannte. Paulus wollte sterben. Und dennoch, das ist das alles Überragende für mich, dennoch lässt es Paulus nicht zu, dass er einfach nur ein Opfer der Umstände ist. Seine Wunden sollen nicht mit ihm umgehen, sondern er geht mit den Wunden um. Und das ist ein Unterschied. Ob die Wunden mein Leben bestimmen, mein Denken, mein Verhalten, oder ob ich mit den Wunden umgehe und sie, ich sage jetzt auch mal, in die Schranken weise, ob da Heilung geschehen kann. Und aus dieser Heilung heraus ich handeln und reagieren kann. Und Paulus tut das, indem er auf zwei Dinge achtet. Das erste, was er macht, ist, er lässt Gott an seine Wunden heran. Wie macht er das? Ist ja schwierig, oder? Gott, komm jetzt mal und tu was. Er lässt Gott an seine Wunden heran, indem er mit anderen Menschen darüber spricht und betet. Paulus hält nicht einfach den Deckel drauf. Nein, er nimmt den Deckel runter, er lässt Luft dran. Er spricht das aus, was er fühlt. Und er lässt seine irritierte Seele von Gott berühren und trösten. Er schreibt eben im Korintherbrief, wie Gott mich selber getröstet und ermutigt hat. Es sieht so aus, als hätte Paulus einen Weg gefunden, seine unzähligen Wunden und die Ablehnung von Gott behandeln zu lassen. Er weiß, an Jesu Herz geborgen, da kann seines geheilt werden. Nochmal die Frage, wer hat das erfahren? Durch andere Menschen. Gott gebraucht unter anderem Menschen, um mich zu trösten. Paulus, der wusste ganz genau, ich benötige andere Menschen, um heil zu werden. Die anderen Menschen sind nicht Gegner, nein, das sind meine Freunde. Und wie kann das praktisch für uns aussehen? Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen mit einem Menschen deines Vertrauens über deine Ängste und Verletzungen zu sprechen. Lass nicht zu, dass die Verletzungen mit dir umgehen, sondern gehe du mit den Verletzungen um. Und deshalb nimm Seelsorge in Anspruch. Seelsorge heißt, lass für deine verwundete Seele sorgen. Das ist Seelsorge, für die eigene verwundete Seele sorgen zu lassen. Ich weiß aus eigenem Erfahren, aus eigenem Erleben heraus, das ist nicht leicht. Ich sage es mal etwas in Jugendsprache, die Hosen runterzulassen, das ist nicht so leicht. Auch bei einem Menschen des Vertrauens nicht. Mal die Wahrheit auf den Tisch zu legen, so sieht es bei mir aus. Aber bedenke einmal, wenn du zum Beispiel körperlich ernsthaft verletzt bist und dein Pflaster nicht ausreicht, dann gehst du auch zum Arzt, wenn nicht sogar ins Krankenhaus. Wenn du zum Beispiel einen akuten Bandscheibenvorfall hast, dann muss ein Spezialist her, der sich darum kümmert. Dann geht doch keiner von uns zum Friseur oder zum Stilberater oder zum Automechaniker oder macht mal 14 Tage Urlaub und dann wird es schon wieder gut sein. Nein, dann geht er doch zum Spezialisten. Und dieser Spezialist schaut sich dann die Sache genau an. Vielleicht gibt es da ein Muskelaufbautraining, vielleicht gibt es da irgendwann mal noch eine OP. Jedenfalls gibt es verschiedene Therapiemaßnahmen für diese Schmerzen. Und ich möchte heute Morgen einfach die Frage Ihnen zumuten, warum machen wir es mit unserer verletzten Seele nicht so? Warum lassen wir sie eher verbluten oder doktern irgendwie selbst dran rum? Weichen aus, als dass wir entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen. Und dabei gibt es auch so einen Grundsatz. Je verletzter du bist, je tiefer die Verletzung ist, je kompetentere Hilfe benötigst du und auch entsprechende Therapiemaßnahmen. Die Frage ist, warum wehrst du dich? Warum nimmst du in Kauf, dass durch deine eigene Verletzung, die irgendwann mal in dein Leben getreten ist, immer wieder andere Menschen verletzt werden? Vielleicht sogar deine Ehe auf dem Spiel steht. Deine Kinder darunter leiden. Ich kenne eine Familie, da war das so, wenn der Mann von der Arbeit heimging, sind die 4 Kinder aufgestanden, haben die Wohnung verlassen, sich zurückgezogen. Stellen Sie sich das mal vor. Und alle 4 Kinder haben mir gesagt, ich warte auf den Tag, wo ich 18 bin, dann ziehe ich aus. Der Mann wollte das nicht. Das hat ihn geschmerzt, aber er hat bis heute nicht die Kurve bekommen, warum das so ist, wenn er heimkommt, einfach entsprechend sich verhält. Das liegt in seiner Kindheit zurück. In seiner Erziehung ist da was passiert, was nicht gut war. Aber er hat es leider bis heute nicht geschafft. Und er leidet eher darunter, dass seine Kinder aus dem Haus gehen. Seine Frau leidet enorm drunter. Traurig. Oder ich denke zum Beispiel an eine Frau, die in ihrer Kindheit oft auf die Eltern verzichten musste. Die Eltern hatten kaum Zeit für dieses Kind. Als Kind wurde sie zur Oma und zu anderen Menschen gebracht. Und bei diesem Mädchen grub sich der Gedanke ein, ich bin es nicht wert, dass man mit mir Zeit verbringt. Das war so das Thema über ihrem Leben. Ich bin es nicht wert, dass man mit mir Zeit verbringt. Und dabei wünschte sich dieses kleine Mädchen nichts sehnlicher, als bei der Mama auf dem Schoß sein zu dürfen. Es ist doch ein verständlicher Wunsch. Und diese Verletzung, die ja nicht absichtlich geschehen ist bei diesen Eltern, diese Verletzung hat sich bei dem Mädchen so sehr eingegraben, dass sie schon sehr früh den Entschluss fasste, das möchte ich später mal anders machen. Auch verständlich, oder? Ist ja klar. Sie wird ihre Kinder mal beheimaten und nicht abschieben. Und das Schöne ist, geschehen, diese Frau hat geheiratet, hat Kinder bekommen. Und was ist passiert? Diese Frau übermutterte ihre Kinder so sehr, dass die eigenen Kinder gar nicht mehr selbstständig werden konnten. Und das begann schon im Kindergartenalter und zog sich dann so durch. Als dann das erste Kind heiratete, kam es zu einer mittleren Katastrophe. Die Mutter konnte ihre Tochter nicht loslassen, mischte sich aus, wie das so immer ist oder meistens so ist, aus gut gemeinten Gründen in die Ehe ein, was dazu führte, dass die Tochter zwischen den Stühlen saß, sprich zwischen ihrem Mann und der Mutter, was da nicht unproblematisch wurde. Das ging einige Zeit so, um es kurz zu machen. Mittlerweile ist diese Ehe der Tochter geschieden. Das eigentliche Problem lag nicht an der Tochter oder an dem Ehemann. Es lag bei der Mutter. Die Ursache der ganzen Problematik geht zurück auf die Kindheit der Mutter. Da entstand eine Wunde, die nie aufgearbeitet wurde. Im Gegenteil, diese Wunde wurde weitergegeben und richtete weiteren Schaden an. Mittlerweile ist die Mutter in einer Therapie und versteht jetzt so die Zusammenhänge. Und sie sagt, das, was geschehen ist, das wollte ich nie. Ich habe es doch nur gut gemeint. Ihr Lieben hier in Kandern, auch gut gemeintes kann manchmal fatale Folgen haben. Halten wir fest. Verletzte Seelen benötigen Hilfe. Sie benötigen genauso Hilfe wie zum Beispiel eben ein Bandscheibenvorfall. Und wenn einer einen Bandscheibenvorfall hat und er geht nicht zum Arzt, dann wird doch mit der Zeit das ganze Umfeld mit einbezogen und belastet. Die anderen leiden dann auch drunter, weil dann ist er mürrisch und schnell genervt und alles Mögliche. Und genauso geht es mit verletzten Seelen. Wenn sie nicht entsprechende Heilung erfahren, wird mit der Zeit das ganze Umfeld belastet und in Mitleidenschaft hineingezogen. Es zieht immer mehr Kreise, es wird immer schwieriger und das muss nicht sein. Und das ist auch nicht Gottes Absicht für dein und für mein Leben. Es gibt Hilfe. Wir können entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen und haben wirklich, wir haben nichts zu verlieren. Wir singen das doch, wir haben das eben gesungen. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Und weil wir da sind, weil wir geliebt sind, brutto, ohne irgendeine Vorleistung, deshalb können wir es wagen, die Verletzungen anzuschauen. Was hält dich ab, mit einem Menschen zusammen dich auf den Weg zu machen, um deine seelischen Verletzungen anzuschauen und dann je nach Schwere und Verletzung entsprechende Hilfe in Anspruch zu nehmen? Frag dich einmal, was da in dir blockiert. Du musst dich wirklich nicht schämen, Wunden zu haben. Viele, wenn nicht gar jeder, hat welche. Und meistens haben wir diese Dinge uns irgendwann im Laufe des Lebens mal zugezogen, oftmals auch in früher Kindheit, und dann hat sich ein entsprechender Lebensstil oder Verhaltensweise herausentwickelt. Ich will Ihnen noch ein Beispiel sagen. Ein Ehepaar kam zu mir in die Seelsorge und das Problem war, wir reden ja hier ganz offen, der Frau war darunter gelitten, dass er seine Frau nicht küssen konnte. Die Frau hat das nicht erwidert. Sie fand das irgendwie nicht so prickelnd. Aber der Mann fand es prickelnd. Ist ja auch eine schöne Sache. Um es kurz zu machen, wir haben darüber gesprochen in 2, 3 Gesprächen, woher das kommt und so. Dann hat diese Frau erzählt, die Großeltern wohnten im 2. Stock. Und sie hatte auch das Zimmer im 2. Stock. Und der Großvater, also der Opa, er erwartete, dass die Tochter, der Enkel, jeden Abend kommt und ihm noch einen Gute-Nacht-Kuss gibt. Sie fand das nicht so toll. Und da hat sich was eingegraben in diese Frau, in dieses Mädchen. Das ist nicht schön. Das ist widerlich. Und dann wurde an diesem Problem, an diesem widerlichen Problem gearbeitet. Und es durfte Heilung passieren, dass diese Frau jetzt Küssen nicht mehr als widerlich erlebt. Zwar noch nicht prickelnd, aber doch nicht mehr widerlich. Und auch der Mann, da hat sich was verändert in der Beziehung. Der Mann hat auch ein Gespür dafür entwickelt. Er konnte das besser nachvollziehen, wenn seine Frau das nicht erwidert hat. Der konnte besser damit umgehen. Und dann passiert da was, dann verstehen sich wieder beide. Und dann kann es gemeinsam weitergehen. Aber nur, weil sie ans Licht gegangen sind mit diesem Problem. Okay. Die Frage ist, ob du dich deinen Wunden stellst und ob du Gott erlaubst, daran zu arbeiten, mit Menschen zusammen. Und das setzt jedoch voraus, dass du das nicht länger verdrängst, dass du nicht ausweichst, verharmlost, abschiebst, die Schuld an andere verantwortlich dafür machst, ob du dich herausredest. Heilung kann nur dort beginnen, wo ich der Wunde offen ins Auge blicke, mich wirklich zu ihr stelle. Und deshalb spricht darüber, nimmt seelsorgerliche Hilfe in Anspruch. Und unter anderem auch deshalb stellt ja Jesus Menschen zur Seite. Gibt es Gemeinde, gibt es Spezialisten, gibt es Therapeuten. All das sind Gottes gute Gabe. So wie die Medizin auch, wie die Herz-Magen-Tabletten oder Aspirin oder Asthmaspray oder was weiß ich. All das ist Gottes gute Gabe, was wir in Anspruch nehmen dürfen, auch die Therapeuten. Und ein zweites, worauf Paulus achtet, beziehungsweise was er erlebt. Paulus setzt das, was er an Gottes gutem Wirken, an seiner Wunde erfährt, zugunsten anderer Menschen ein. Er sagt, darum kann ich anderen Menschen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen. Weil er im eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, verwundet zu sein und Hilfe in Anspruch genommen zu haben, weiß er sich auch befähigt, anderen Menschen in ihren Schwierigkeiten, in ihren eigenen Schwierigkeiten beistehen zu können. Paulus ist von einem Verwundeten zu einem Heiler geworden. Und deshalb gilt, nur verwundete Menschen, die ihre eigenen Wunden anschauen sich und sich helfen lassen und eben nicht an ihnen resignieren oder verbittern, die können andere Menschen am besten verstehen und trösten. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt, und haben nicht nur gut gemeinte fromme Sprüche auf den Lippen, so nach dem Motto, du musst halt mehr glauben, du hast vielleicht irgendwo besonders versagt, du musst Buße tun und du musst mehr beten, dann wird das schon. Entschuldigung, das ist ein Schmarrn, sage ich auch so. Das ist das Gleiche, wie wenn sie einem sagen, der einen Fuß gebrochen hat und jammert mit Schmerzen, ja, jetzt tu mal Buße und bet mal, dann kannst du in 2 Minuten wieder laufen. Macht doch auch keiner, oder? Klammer zu. Jeder Verwundete kann zum Heiler werden, indem er mit Gott zusammen seine Wunden anschaut und sie berühren lässt und in einen langen, vielleicht nie endenden Heilungsprozess einsteigt. Aber durch die Gnade Gottes darf und kann Heilendes von dir ausgehen, gerade weil du ein Verwundeter bist. Ich möchte dich mal fragen, kannst du das für dich denken? Kannst du das für dich denken, dass Gott dich gerade mit deiner Wunde gebrauchen will? Vielleicht hast du gerade diese Wunde, damit du anderen helfen kannst. Und es beginnt damit, dass du dir selber helfen lässt. Freunde von uns, ein kinderloses Ehepaar, sie sind schier daran zerbrochen, an dieser Problematik keine Kinder bekommen zu dürfen. Was war das für Weinen? Unglaublich. Wie die Frau gelitten hat, das geht mir jetzt noch zu Herzen. Und dann haben wir daran drüber gesprochen, geweint, getröstet. Und nun ist dieses Ehepaar so weit, dass sie mit dieser Wunde, mit dieser Not anderen kinderlosen Ehepaaren helfen können. Sie wissen, wie sich das anfühlt, wenn man auf der Straße läuft und die Freundin kommt entgegen mit dem Kinderwagen und ich habe keinen. Sie wissen, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Sie wissen, was man da fühlt. Und genau darum geht's. Vielleicht hat Gott diese Wunde in deinem Leben zugelassen. Ich sage bewusst zugelassen, nicht zugefügt. Damit du mit dieser Wunde jetzt auch ans Licht gehen kannst, um anderen damit zu helfen. Lass Gott an deine Wunden ran und doktere nicht selbst drum. Nimm Hilfe und wenn nötig, professionelle Hilfe in Anspruch. Eitrige Wunden, die nicht behandelt werden, haben schlimme Folgen. Und genauso haben seelische Verletzungen, die nicht behandelt werden, schlimme Folgen. Oft endet es in Resignation oder Verbitterung, siehe Jephtha. Aber erkannte und von Gott berührte Wunden können sich zu einem ganz, ganz wertvollen Schatz für uns entwickeln. Und wir, du und ich, wir entscheiden, ob unsere Wunden, die da sind, letztlich Gutes bewirken, ob Segen von ihnen ausgeht oder ob sie uns selbst und anderen Schaden zufügen. Sprich, ob von uns Fluch ausgeht. Wie gehst du mit deinen seelischen Wunden um? Was geht von deinem Leben aus? Das ist die Frage. Jephtha ist an seinen Wunden zerbrochen und hat viel in diesen elenden Schlamassel hineingezogen. Das müssen wir nicht. Das zeigt uns das Leben von Paulus. Auch er war verwundet, aber aus seinem Leben geht Segen hervor. Deshalb sind wir eingeladen, unsere Wunden anzuschauen, den Heiland dran zu lassen. Denn dazu ist er ja gekommen, die zerstoßenen Herzen zu heilen. Er nimmt uns mit in einen vielleicht langen, vielleicht nie endenden Heilungsprozess. Er begleitet uns auf diesem Weg. Hilfe ist da. Die Frage ist, ob du die Hilfe in Anspruch nimmst. Ich wünsche dir den Mut dazu. Denn durch die Gnade Gottes darf und kann Segen von deinem Leben ausgehen. Amen. Vielleicht hat Gott heute Morgen zu dir gesprochen. Du weißt, es ist dran, jetzt den Weg unter die Füße zu nehmen. Es gibt noch so einen Grundsatz. Da lautet, was nicht innerhalb 24 Stunden angegangen wird, bleibt, wie es ist. Was nicht innerhalb 24 Stunden angegangen wird, bleibt, wie es ist, weil es einfach wieder überlagert wird von anderen Dingen. Und irgendwann sagt man dann, ich hätte doch sollen damals. Aber in der Zwischenzeit ist schon vielleicht vieles kaputt. Lasst uns beten. Wir bleiben dazu sitzen. Ich bin des Maskentragens so müde, mein Gott. Und doch kann ich mich meiner Maske nicht entledigen. Wie oft sieht es ganz anders aus in mir, als ich mich nach außen hingebe. Ich habe Angst, mich dem Nichtverstehen auszusetzen, dem Nicht-Angenommen-Sein, wenn ich mich schwach zeige. Ich fürchte, ganz allein dazustehen mit meiner Art, Menschen und Dinge zu sehen. Mir ist bange vor dem unbarmherzigen Zugriff derer, die vorschnell mit starren Urteilen bei der Hand sind. Du weißt, dass ich in so vielem nicht der bin, für den meine Umwelt mich hält. Mich zu verbergen verleiht mir ein Stück Sicherheit, aber es macht mich auch einsam. Manchmal frage ich mich, ob ich mir nicht selber ein falsches Bild von mir mache. Ich kann eine Rolle spielen und zugleich mein eigener Zuschauer sein. Was ist echt? Was ist gespielt? Oft weiß ich es selber nicht. Du siehst mich an, mein Gott. Du kennst mich. Vor dir kann ich rückhaltslos ausbreiten, was mich im Innersten bewegt. Du bist ein Gott, der das Zerbrochene heilt. Und Jesus, in meinem Leben ist so vieles zerbrochen. Schon als Kind musste ich erfahren, dass ich nicht so geliebt war, wie ich es gebraucht hätte. Es gibt Erinnerungen an meine Kindheit her, die mir bis heute schwer zu tragen geben. Vor dir möchte ich sie aussprechen, damit du sie heilen kannst. Herr, du weißt, dass ich als junger Mensch von so starken und großen Erwartungen an das Leben erfüllt war. Du kennst meine Lebensgeschichte. Du weißt, dass sie immer wieder eine Geschichte zerbrochener Hoffnungen war, dass vieles in mir leer blieb, was doch nach Erfüllung schrie. O Herr, ich habe Angst, hart und bitter zu werden. Ich bitte dich, erfülle du mich mit dem Vertrauen, dass du auch meiner Lebensgeschichte einen unverlierbaren Sinn verliehen hast. Heile alles Enttäuschte, alles Erschreckte und Verwundete in den Tiefen meiner Seele. Heile mich von allen trügerischen Erwartungen, von dem Drang, meine Mitmenschen durch überhöhte Ansprüche zu überfordern. Und Jesus, gib du mir die Kraft, mit meinen inneren Verletzungen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Danke, dass du mir die Gnade dazu gibst. Und danke, dass es Hilfe gibt. Ich möchte diesen Weg gehen. Danke, dass du mitgehst. Amen.